Ja, mein Predigttext ist in Kolosser 2. Ich möchte den ab Vers 12 vorlesen. Kolosser 2, ab Vers 12. Denn durch die Taufe ist euer altes Leben beendet. Ihr wurdet mit Christus begraben. Aber ihr seid auch mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der Christus von den Toten auferstehen ließ. Früher wart ihr unbeschnitten, denn euer Schuld trennte euch von Gott. In seinen Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn am Kreuz nagelte. Auf diese Weise wurden die finsteren dämonischen Mächten entmachtet und ihre Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Erstmal soweit. Jesus Christus, auch ich möchte bitten, Herr, rede zu uns, offenbare du uns dein Wort, hilf mir, Herr, dein Mundwerk zu sein, um uns besser erkennen zu lassen, was du am Kreuz für uns getan hast. Rede, Herr. Amen. Amen. Es gibt ein altes Leben und es gibt ein neues Leben. Es sollte ein Wendepunkt sein für unser Leben. Mit unserer Bekehrung, mit unserer Taufe. Es ist interessant, dass unsere ganze Jahreszählung auch mit Christus beginnt und endet. Vor Christus und nach Christus. Und auch mit unserem Leben ist das so. Ein Freund von mir damals hat immer wieder gesagt, ich will meinen Geburtstag nicht feiern, ich möchte meinen Bekehrungstag feiern. Und er hat gesagt, jetzt bin ich 34 Jahre alt. Er war schon weit über 50. Aber für ihn war das wirklich der Wendepunkt seines Lebens. Denn durch die Taufe ist euer altes Leben beendet. Ihr wurdet mit Christus begraben, hineingelegt, für tot erklärt. Und dann steht er wieder auf. Ihr seid mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt worden durch den Glauben an die Kraft Gottes, der Christus für den Toten auferstehen ließ. Als Jesus Christus da am Kreuz starb, hat er nicht nur unsere Sünde, hat er nicht nur unsere Krankheit, sondern hat auch den Tod besiegt. Den Tod besiegt. Für die Juden damals war es mit dem Tod auch aus. Zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern war immer wieder dieses Streit, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und für viele von denen war einfach ein Tod das Ende. Aber Jesus hat etwas bewiesen, nämlich, dass nach dem Tod es weitergeht. Der Tod ist nicht mehr etwas, was wir fürchten müssen, sondern es ist ein Doppelpunkt, wo es dann weitergeht, hoffentlich in der Gegenwart Gottes. Für uns, die an Jesus Christus glauben, die Kraft Gottes durch Jesus erfahren haben, werden wir auch genau wie Jesus auferstehen. Früher waren wir von Gott getrennt. Von Gott getrennt durch unsere Schuld. Schuld trennt. Adam und Eva haben sich schuldig gemacht im Garten. Damit hörten die abendlichen Besucher von Gott auf. Eine Trennung war vollzogen. Und diese Trennung dauerte an, bis Jesus Christus kam, um uns wieder mit Gott zu versöhnen. Versöhnung bedeutet, wieder miteinander den Weg gehen zu können. Ich fand es sehr interessant. Am Freitag, Samstag war bei uns in der Baptistengemeinde jetzt auch ein Seminar, Thema Vergebung. Dr. Martin Grabe, der Leiter von Hoher Markt, war dann bei uns, ein richtig toller Mann. Und er hat uns einen Zettel ausfüllen lassen. Ein Zettel, in dem es draufsteht, bitte schreib ein Erlebnis in dein Leben auf um gelungene Vergebung. Was hat diese Person getan? Welche Schütte hast du auf diese Person gemacht? Welche Schütte hat der andere auf dich zugemacht? Und dann stand ein Zettel, ein Vers, und ist Versöhnung erfolgt. Und ich fand es so interessant, dass er gar nicht definiert hat, was Versöhnung war. Vergebung hat er definiert, Schritte hat er definiert zu Vergebung, alles, aber das Wort Versöhnung wurde nicht definiert. Und in meiner kleinen Gruppe, wir haben uns nochmal ausgetauscht, von den 4 Leuten haben sofort 3 gesagt, nö, ich habe vergeben, aber Versöhnung ist nicht passiert. Und wir wussten alle irgendwie instinktiv, von uns selbst heraus, als Instinkt, was Versöhnung bedeutete. Gott hat sich mit uns versöhnt. Es ist nicht nur vergeben und ein bisschen vergessen und irgendwie man duldet sich. Eine Versöhnung. Der verlorene Sohn kommt nach Hause, der Vater umarmt ihn, dreckig wie er ist. Er sagt, mein Sohn, der tot war, ist wieder am Leben. Lass uns das feiern. Das ist Versöhnung. Auch wir sind wieder aufgenommen worden in seine Familie. Da war ein Schuldschein, der uns mit seiner Forderung so schwer belastete, und es wurde eingelöst und auf ewig vernichtet. Jesus sagte eine seiner letzten Worte am Kreuz, es ist vollbracht. Und dieses Wort vollbracht ist auch benutzt in der Geschäftssprache damals. Es ist bezahlt, vollkommen bezahlt. Kennt ihr den Stempel damals, wo er eine Rechnung hat und puff, bezahlt? Das hat Jesus mit unserem Schuldschein gemacht. Er hat durch mein Blut bezahlt. Wir immer wieder, unser schlechtes Gewissen kommt und klagt uns an. Immer wieder kommt der Teufel, bringt uns durcheinander und klagt uns auch an. Und sagt, du böse Bub, du hast das und das damals getan. Wir dürfen behaupten, wir dürfen sagen, nein, das ist bezahlt. Ich habe mein Vergehen, mein Schuld, mein Versagen benannt, vor Gott gebracht und ich habe Vergebung empfangen. Und nun lebe ich in diese Gewissheit, dass Gott mir das nicht mehr vorhält. Es wurde für ewig vernichtet. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seiner Forderung so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er es ihm ans Kreuz nagelte. Und interessant ist der nächste Vers. Auf diese Weise, Folgerung, Schlussfolgerung, wurde die finsteren dämonischen Mächten entmachtet und ihre Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Der Satan verliert seine Macht über uns, weil Vergebung stärker ist als Anklage. Weil Versöhnung mit Gott stärker ist als sein immer wieder schwefelndes Anklage. Und wir dürfen jetzt mit ihm leben. Der nächste Vers steht, darum lasst euch keine Vorschriften machen über eure Ess- und Trinkgewohnheiten, über bestimmte Feiertage, über den Neumondtag oder über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Das alle sind nur schwache Abbilder, ein Schatten von dem, was in Christus Wirklichkeit geworden ist. Paulus schreibt diesen Brief an Judenchristen, und es ist immer wieder für uns schwierig, etwas loszulassen, um etwas Neues zu empfangen. Und die Judenchristen haben natürlich festgehalten an das, was sie kannten, ihre jüdische Traditionen. Und obendrauf kam dann Christus mit seiner Erlösung. Und jedes Mal, wenn jemand neu sich bekehrte damals zu der Gemeinde, war natürlich die guten Judenchristen dabei, zu sagen, du musst dich beschneiden lassen, du musst dir jetzt die Feiertage einhalten, du musst das, du musst jenes, du musst, du musst, du musst. Du musst genauso leben, wie wir gute Juden das immer gemacht haben, und Christus ist dein Erlöser. Und Paulus sagt hier, nein, nicht mehr die Essenvorschriften, nicht mehr, was du trinken oder essen darfst, nicht mehr diese blöde Feiertage, ob Neumondtag oder Sabbat oder sonst irgendetwas. Das ist alles ein schwaches Abbild von dem, was Wirklichkeit geworden ist durch Jesus Christus. Er sagt weiter, lasst euch deshalb durch niemanden von euer Ziel abbringen. Schon gar nicht von solchen Leuten, die sich in falsch verstandenen Demut gefallen, zu Engel beten und sich dabei stolz auf ihre Visionen berufen. Diese Menschen haben nicht den geringsten Grund, sich derart aufzuspielen. Sie drehen sich ja doch nur um sich und halten sich nicht mehr an Christus, der doch das Haupt der Gemeinde ist. Denn nur von ihm her kann die Gemeinde als sein Leib zusammengehalten werden und so wachsen und gedeihen, wie Gott es will. Es gibt Menschen, die immer wieder in Gemeinden kommen und anfangen einfach dann Dinge von sich zu geben und sagen, ja, der Herr hat mir gezeigt. Ja, das wurde mir offenbart. Ja, so hat der Gott zu mir gesprochen. Und die pushen sich irgendwie ein bisschen so im Vordergrund und auf. Und das ist da, wo Paulus sagt hier, stopp. Wer stolz wird auf diese Gabe, was Gott einem gegeben hat, wer Menschen abbringt, den Weg der Gnade, Vergebung und auch Liebe zu gehen, die haben keinen Grund, da eine Stimme in die Gemeinde zu geben. Denn sie drehen sich nur noch um sich. Die handeln nicht mehr als Botschafter Christi, sondern die lenken von das Wichtigste ab, nämlich Jesus. Es geht im Grunde um Jesus. Und wenn ich eine biblische Vision, eine biblische Botschaft, einen Eindruck vermitteln möchte, dann soll es auch natürlich dahin uns bringen, näher sein an Jesus. Näher sein mit ihm zusammen in der Gemeinschaft mit meinen Geschwistern. Denn nur so, denn nur von ihm her kann die Gemeinde aus seinem Leib zusammengehalten werden. Wörtlich steht da durch Gelenke und Bänder und so wachsen und gedeihen, wie Gott es will. Gott will, dass die Gemeinde wächst. Gott möchte Wachstum schenken. Er möchte, dass Menschen hier reinkommen und hier ein geistliches Zuhause finden. Gott möchte, dass Menschen kommen, die Botschaft von Jesus hören, erkennen, dass sie Sünder sind, dieses Gebet sprechen, Herr, vergib mir, ich habe gesündigt, komm in mein Leben und herrsche nur du. Und dass sie anfangen, ein neues Leben zu haben. Gott möchte, dass Menschen sich bekehren und im Glauben wachsen. Das ist, was sein Wunsch ist. Vers 20 sagt, wenn ihr nun mit Christus gestorben seid, dann habt ihr euch auch von Wesen dieser Welt und ihren Mächten losgesagt. Weshalb nun unterwerft ihr euch dann von Neuem ihre Anforderungen und lebt so, als wäre diese Welt für euch maßgebend? Warum lasst ihr euch vorschreiben, du darfst dieses nicht anfassen, jenes nicht essen und ganz bestimmte Dinge nicht berühren? Sie alle sind doch dazu da, dass man sie für sich nützt und verzehrt. Warum also lasst ihr euch noch Vorschriften von Menschen machen? Möglich, dass manche, die danach leben, den Anschein von Weisheit erwecken, zumal sie fromm wirken, sich bescheiden geben und bei asketischen Übungen ihr Körper nicht schonen. Doch das alles bringt uns Gott nicht näher, sondern es dient ausschließlich menschlichem Ehrgeiz und menschlicher Eitelkeit. Ich habe immer wieder meine Probleme gehabt mit den Menschen, die gesagt haben, nein, mach dieses nicht, tu jenes nicht, pass auf, Finger weg davon. Immer wieder dieses Zeigefinger und immer wieder dieses nein, 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 nein. Es gibt Menschen, auch Väter in meinem Leben gewesen, geistliche Väter, die mich zur Seite genommen haben, haben gesagt, Jason, ich möchte einen Rat geben. Ich möchte dir einfach ermutigen, vielleicht dieses oder dieses jetzt hier eine Zeit lang oder jetzt nicht zu machen. Das wäre für dich nicht gut. Das oder das ist bestimmt nicht so erbaulich für dich. Und das tat mir sehr gut und ich habe auch solche Männer sehr gehört. Aber es gab natürlich auch die Männer, die gepredigt haben, die sehr stark gesagt haben, du darfst nicht tanzen, du darfst kein Fernsehen haben, du darfst nicht ins Kino gehen, du darfst das Internet nicht benutzen, du darfst dieses Buch nicht lesen und jenes nicht. Aber nur dieses Selektieren und Ausgrenzen und Abgrenzen. Und dann denke ich immer wieder an das, was Paulus hier gesagt hat. Was ist nun damit, wenn man sagt, du darfst dieses nicht anfassen, jenes nicht essen und ganz bestimmte Dinge nicht berühren? Paulus sagt hier, sie sind alle doch dazu da, dass man sie für sich nutzt und verzehrt. Warum also lässt ihr euch noch Vorschriften von Menschen machen? Ich denke immer an Petrus. Er sitzt dort auf dem Dach, betete und kommt diese Vision von diesem ganz unreinen Essen und dann spricht Gott und sagt, iss. Und Petrus sagt, nee, Herr, werde ich nie tun. Du weißt, ich bin ein guter Jude, das darf ich nicht, werde ich nicht. Dann kommt diese Vision ein zweites Mal. Bis er erkannt, dass diese alte jüdische Regelung für die Christen nicht mehr gelten. Es gab ein Apostelkonzil, in dem man alles zusammengekommen war. Und was machen wir nun mit diesen ganzen Christen, die alles Mögliche tun? Und die ganzen Juden haben einen Anstoß und Ärger daran. Und sie einigten sich auf ganz wenige Dinge. Also vom Blut darf man nicht essen, das finden die Juden besonders schlimm, das sollte man die Finger davon lassen. Und das war einfach, wo man sich doch wirklich gefunden hat, um zu sagen, okay, was ist nun der Weg mit Jesus? Ist der Weg mit Jesus die ganzen alten Vorschriften im Alten Testament, wo Gesetz, wo Strafe herrscht? Oder ist es doch vielleicht einen neuen Weg mit Jesus, voll von Gnade und voll von Vergebung? Paulus sagt, warum macht ihr das? Ihr habt euch taufen lassen, ihr seid im neuen Leben auferweckt, ihr habt jetzt die ganze Freiheit Gottes vor euch und er lässt euch wieder verknechten. Er geht zurück zu den alten Vorschriften. Es gibt manche Leute, die weise scheinen, die irgendwie fromm wirken, die sich sogar durch ihre Selbstdisziplin oder ihr körperliche also sich selbst schlagen, selbst peinigen, selbst Verzicht ausüben, wirken besonders fromm. Und da, finde ich, hat Paulus es sehr auf den Punkt gebracht. Das alles bringt uns Gott nicht näher, sondern dient ausschließlich menschlichen Ehrgeiz und menschlichen Eitelkeit. Ehrgeiz und Eitelkeit. Gestern beim Seminar wurde uns beigebracht, dass wir Menschen eigentlich in drei Bereichen immer wieder merken, dass das uns kränkt. Wir haben den Bereich von Ehre, wir haben den Bereich von Besitz und man hat den Bereich von Lust. So, ein ganz doofes Beispiel. Stell mal vor, ich würde in deinen Garten gehen und ich würde den Apfelbaum absägen, der da ist vielleicht. Was würdet ihr so denken? So, wenn du hängst an diesem Apfelbaum, wäre das schon eine große Katastrophe. Stell mal vor, ich würde zu deinem Auto hingehen, meinen Schlüsselbund nehmen und würde einen ganz guten Kratzer da reinbringen. Was würde das so denken? Wenn die Dinge dein Herz ein bisschen zu Wallung bringen, vielleicht ist da ein Bereich deines Lebens, wo du Besitz hast, wo du sagst, das ist mir wichtig. Vielleicht könnte ich hingehen und schlechte Gerüchte um dich ausbreiten. Ich könnte sagen, hast du gehört? Es würde dir zurück zu den Ohren kommen und deine Ehre wäre verletzt. Da würdest du aufstehen und versuchen, die Dinge richtig zu klären. Du wärst wütend, dass so jemand über dich etwas erzählt. Und auch da merkt man, ich werde gekränkt. Und natürlich auch mit dem Lust, das hat noch nicht mal sowas mit Sexualität zu tun, ausschließlich auch damit zu tun, was wir uns gönnen. Dass wir wirklich uns gönnen, eine Auszeit, dass wir uns gönnen, etwas, was für uns Freude macht, dass wir uns etwas gönnen, eine Erfahrung, wo wir sagen, ach, auch beim Essen ist da ein gewisses Lustgefühl dabei, wo wir uns einfach da etwas haben. Und wenn jemand das wegnimmt von uns, fühlen wir uns gedrängt. Und nun können wir hinkommen und da Vergebung aussprechen. Vergebung, indem wir loslassen. Unser Ehrgeiz, unsere Eitelkeit, unsere Ehre, da sind wir sehr stark dabei, uns im Vordergrund zu stellen. Gott möchte uns da helfen. Ein letzter Abschnitt. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euer ganzes Leben nach ihm aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Richtet euer Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt und nicht auf das, was die irdische Welt zu bieten hat. Denn für sie seid ihr gestorben. Aber Gott hat euch mit Christus bereits ewiges Leben geschenkt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus, unser Leben, erscheinen wird, dann wird in Herrlichkeit sichtbar werden, dass ihr mit ihm lebt. Jesus hat uns schon zum neuen Leben auferweckt, mit unserer Bekehrung, mit unserer Taufe. Nun ist es unser Job, unser Leben immer wieder in diese Richtung richtig zu lenken, zu richten. Ich habe ein kleines Zitat mitgebracht. Franz von Sales hat einmal gesagt, wenn dein Herz wandert, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetz es sanft in die Gegenwart deines Herrn. Und selbst wenn du in deinem Leben nichts anderes getan hast, außer dein Herz zurückzubringen und immer wieder in die Gegenwart Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hast, dann hast du dein Leben wohl erfüllt. Wenn dein Herz wandert, wenn unser Blick nicht mehr auf Jesus gerichtet ist, bring es behutsam an seinen Platz zurück. Wo gehört unser Herz eigentlich hin? Dort in die Gegenwart unseres Herrn. Richte deinen Blick auf Jesus. Richte deinen Blick auf das, was Jesus für dich getan hat. Zum Rechten des Vaters. Auferstanden und erlöst. Nicht mehr das, was diese sichtbare Welt zu bieten hat, ist wichtig, sondern richtet euer Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt. Sein Reich, sein Wille, sein Name. Denn wir sind für diese Welt gestorben. Aber Jesus Christus hat uns schon das ewige Leben gegeben. Noch ist es verborgen. Aber wenn Jesus kommen will, wenn Jesus zurückkommen wird, dann werden wir in Herrlichkeit sehen, dass wir mit ihm leben. Ich möchte beten. Jesus Christus, von ganzem Herzen möchte ich auch bitten, dass du mir hilfst, immer wieder mein Herz richtig sanft auf deine Gegenwart zurückzubringen. Ich möchte bitten, Herr, dass da, wo mein Herz hart geworden ist, dass du mein Herz wieder weich machst. Dort, wo ich versucht habe, mich an irgendwelche Richtlinien und irgendwelche Vorschriften zu halten und anderen Menschen wie mich selbst durch diese Starre einfach auch beschädigt habe, möchte ich bitten, Herr, vergib du mir, hilf mir ganz neu zu leben, wie du es möchtest, in der Gnade und der Freiheit, nicht unter der Drohung von Strafe und Gesetz. Danke, Herr, dass deine Liebe unendlich groß ist, dass dein Erbarmen niemals aufhört. Und dass deine Gnade jeden Tag neu da ist. Ich möchte bitten, dass ich das verinnerlichen darf, mehr und mehr, was hier in Kolosser 2 so steht. Dass ich gestorben bin für diese Welt und nun darf ich leben mit dir. Hilf mir, Herr. Hilf uns. Wir singen jetzt ein Lied zusammen, das Lied 98, die Verse 1 bis 4. Sag Ja zu Gottes Weg. 98.